Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Caroline Fetscher, Redakteurin beim Tagesspiegel. Guten Tag, Frau Fetscher.
Guten Tag.
Heute vor 70 Jahren ist die DDR gegründet worden. Vor 30 Jahren wurde dieser Geburtstag in der DDR zum letzten Mal gefeiert. Und da haben die Demonstranten draußen schon gerufen, wir sind das Volk. Und wir hören mal, was Erich Honecker gesagt hat, wie er sich so völlig unberührt davon gegeben hat. Hier sein Spruch vor dem Zuprosten.
Auf die internationale Solidarität und Zusammenarbeit, auf den Frieden und das Glück aller Völker, auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
Also für den Frieden klingt natürlich mal ganz gut, aber insgesamt so ganz unberührt von dem, was draußen los war.
Unberührt und gleichzeitig irgendwie rührend, weil es so ein bisschen klingt wie so ein Schüler, der seinen Spruch auswendig gelernt hat und den jetzt aufsagen darf und dafür dann irgendwie ein Pionierabzeichen bekommt. Also ich muss bei ihm auch immer dran denken, dass er wirklich NS-verfolgt war und diese traumatische Erfahrung im Zweiten Weltkrieg gemacht hat und danach sich eben offenbar verpanzert hat in diesem Dogmatismus als so eine Art antitraumatische Maßnahme für sich selbst. Und da in diesem Käfig sozusagen, in dem er da war, hat er dann quasi die Bevölkerung mit eingesperrt auf eine gewisse Weise.
Aber im Grunde haben Sie so eine Art Mitgefühl mit ihm.
Das ist eine Mischung. Also wenn ich das mir anschaue, einfach sozusagen gesellschaftstherapeutisch meinetwegen, dann sehe ich da eben ganz viele Anteile der Gesamtbevölkerung, die sich in ihm spiegeln. Und sonst wird ja auch kein Mensch, kommt ja an die Spitze eines Staates, ohne dass sich etwas
in ihm spiegelt, was in der Gesellschaft los ist. Ja. Und dann wird man wahrscheinlich abtreten müssen, wenn diese Spiegelung nicht mehr funktioniert.
So, und so war es. So da kam die nächste und übernächste Generation und dann war das vorbei.
Ja. Und heute demonstrieren die Menschen auch, rufen nicht wir sind das Volk, aber demonstrieren für den Klimaschutz, unter anderem auch auf den Berliner Straßen heute. Da finden sich die Aktivisten der Gruppe mit dem Namen Extinction Rebellion und darüber sprechen wir gleich. Wir sortieren diesen Tag und eines der wichtigen Themen dieses Tages ist die Demonstration der Gruppe Extinction Rebellion. Die demonstrieren in mehreren europäischen Städten für mehr Klimaschutz, auch in Berlin. Extinction Rebellion, das ist also die Rebellion gegen das Aussterben, auch der Arten, das Massenaussterben. Es sind wohl so 1.000, 1.200 Aktivisten am Großen Stern in Berlin gerade, also diesem großen Verkehrsknotenpunkt, der in der Stadt und zeigen sich und eben wollen den Klimaschutz voranbringen. Die ganze Woche lang wollen sie den Verkehr stören. Frau Fetscher, erstmal die Frage, ist der Protest gerechtfertigt?
Ja, welcher Protest in dieser ganzen Klimaaffäre und Geschichte ist eigentlich nicht gerechtfertigt? Wenn man immer sagt, das geht jetzt zu weit, dann müsste man sich erstmal auch angucken, was da in Sachen Klimazerstörung zu weit geht.
Okay, geht das zu weit? Das sagen Sie ja jetzt, weil die Gruppe in dieser Richtung kritisiert wurde.
Ja, die Gruppe macht natürlich fragwürdige Sachen,
genau,
wie diese Geschichte mit den Drohnen.
Kurz Kerstin Hildebrand hören, damit wir kurz sozusagen uns auf den Stand bringen, wer ist und was will Extinction Rebellion?
Extinction Rebellion wird ja von einigen als radikale Schwester der Friday for Future Bewegung bezeichnet. Und das Radikale steckt gewissermaßen schon im Namen. Extinction Rebellion heißt ja auf Deutsch übersetzt so viel wie Aufstand gegen das Aussterben. Die Klimaaktivisten rufen zu zivilem Ungehorsam auf, wollen den alltäglichen Betrieb stören mit kreativen Aktionen und Blockaden und greifen dazu manchmal zu ziemlich drastischen Mitteln, zum Beispiel gerade in London ein symbolisches Blutbad oder in Zürich wurde ein ganzer Fluss giftgrün gefärbt. Wichtig ist aber, die Bewegung erklärt immer wieder, dass sie gegen den Einsatz von Gewalt ist und dass sie für einen friedlichen Protest steht.
Ja, aber das wird eben manchmal bezweifelt. Was sagen Sie? Haben Sie Vertrauen in diese Gruppe, dass sie für einen friedlichen Protest steht?
Mehr oder weniger, ja. Also natürlich, ihre Korrespondentin sagt ja ganz richtig, es ist die kleine Schwester oder der kleine Bruder, kleines Geschwister der Fridays for Future Bewegung. Und was sie da machen, kommt mir natürlich unglaublich bekannt vor, da ich 12 oder noch mehr Jahre meines Lebens früher hauptamtlich bei Greenpeace war. Das ist jetzt mehr als 30 Jahre hier.
Ja, trotzdem hat es sie geprägt, wie wir wissen.
Und vor allem, ich kenne die ganzen Aktionsformen und die Diskussionen auch darüber, wo in der Öffentlichkeit oft nicht so richtig klar ist, was ist eigentlich ein Regelverstoß und was ist eine Straftat und was ist eine Regelübertretung und so weiter. Und natürlich, die Straftat fängt in dem Moment an oder da ist man in dem gefährlicheren Gewässer, wo man Drohnen über einem Flughafen aufsteigen lässt. Selbst wenn man den Flugplan in- und auswendig kennt und selber so gut ist wie ein Fluglotse, kann man natürlich nie wissen, ob da jetzt nicht gerade ein Notfall ist und man mit so einer Drohne wirklich stört und dann auch Leute gefährdet. Und da muss ich dran denken, dass 1984 eine Greenpeace-Aktion gab im Himmel über Berlin mit einem Heißluftballon gegen die Atomtests, war das damals. Also im Grunde auch gegen die Klima und aber auch überhaupt gegen die Verseuchung von Luft, Wasser, Boden und so weiter. Das war ein Heißluftballon, der aufgestiegen ist, heimlich, von der Hasenheide aus. Ich habe damals die Pressearbeit gemacht. Und da saßen zwei Greenpeace-Aktivisten drin aus London und aus Hamburg und sind rübergeflogen, ohne vorher irgendjemandem, weder der DDR noch der BRD-Behörde oder Berliner Behörde, was zu sagen, nach Königs Wusterhausen. Und wir wurden dann alle angeklagt wegen Gefährdung des Luftverkehrs. Das ist eine ganz schwere Straftat. Also wenn man wirklich den Luftverkehr gefährdet, dann ist man sehr hart dran. Es wurde alles fallen gelassen damals. Aber das ist so ein bisschen an der Grenze. Und wir waren sehr jung und wir haben überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir haben natürlich, wurden die Leute, die Fluglotsen, die Luftsicherheitsbehörden wurden von Telefonzellen aus angerufen damals und wurden eine Viertelstunde vorher gewarnt.
Demnächst geht ein Ballon. Ja, das waren ganz andere Zeiten damals.
Ja, aber man hat sich auch nicht drüber nach. Also auch jetzt mit den Drohnen, ich wäre da sehr vorsichtig, wie weit das gehen kann.
Oder also die jungen Menschen von Extinction Rebellion, die sagen eben, Wälder brennen, die Meeresspiegel steigen, die Ozeane übersäuern, weltweit sterben die Wildtiere massenhaft aus und wir tun nichts dagegen. Sie sind ungeduldig und sie sagen, der legale Protest würde ja nichts helfen, hätten wir ja sozusagen über die Jahre gelernt und deswegen müsse man eben auch bereit sein, Gesetze zu brechen.
Ja, ja.
So haben sie das tatsächlich gesagt. Aber jetzt ist es wirklich schön, mit Ihnen darüber zu sprechen, die Sie eben lange für Greenpeace gearbeitet haben, auch Chefredakteurin waren ja des Greenpeace-Magazins. Die Frage halt, wie apokalyptisch muss man denn daherkommen, um die Apokalypse zu verhindern?
Naja, es ist eben wohl so, dass man bisher, wenn man nicht wirklich mit Massen auf die Straße gegangen ist, und zwar ganz egal, ob das Racial Equality ist, also gegen den Rassismus in den USA, oder ob es jetzt hier für das Klima ist, ohne diese Massenaufläufe oder das Frauenwahlrecht, denken wir mal daran, hat sich sehr wenig geändert. Also sozusagen rein aus dem guten Willen heraus derer, die in der Regel den Status quo vertreten in der Regierung oder in den Behörden, weil da sozusagen das verwaltet wird, was jetzt gerade ist. Also rein von deren guten Willen kann es nicht abhängen.
Das ist klar, aber die vielen, die auf die Straße gehen und zwar friedlich, da hätte ich schon das Gefühl, dass die viel bewegen können.
Eben wollte ich sagen.
Man braucht sozusagen keine Gewalt, auf keinen Fall gewaltsame Aktionen. Und vielleicht braucht man den Luftraum auch tatsächlich nicht unbedingt verletzen.
Nee, den braucht man nicht, aber man braucht eben diese Massenbewegung und tatsächlich waren wir auch damals die Händler der Apokalypse und haben immer zugesagt, der Wald stirbt und die Flüsse sterben und die Luft ist nicht mehr zum Atmen und so weiter. Und das war natürlich übertrieben, auch wenn wir das geglaubt haben. Wir haben nicht mit Absicht übertrieben, wie jetzt man bei einer PR-Kampagne das machen würde. Aber in der Marktlogik leider ist es ja so, dass man auch immer beim Übertreffen ist. Ja.
Also gut, man muss es vielleicht ein klein bisschen schlimmer zeichnen, als es ist. Damit
man
eben
muss es
was
überzeichnen,
passiert,
damit Leute es sehen können.
Die Bundesregierung sagt natürlich, sie hat die Zeichen der Zeit verstanden. Übermorgen soll im Kabinett das Klimapaket beschlossen werden. Jetzt stand bei Spiegel Online, dass dieses Klimapaket abgeschwächt werden soll. Ob das so ist, darüber werden wir natürlich noch sprechen in dieser Stunde, in der wir die Themen des Tages sortieren. Und zwar tun wir das am Ende dieser Sendung, wenn nämlich unser Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio dann aus der Regierungspressekonferenz uns berichten kann. Und dies ist die Woche der Nobelpreise. Heute ist der Medizin-Nobelpreis vergeben worden an zwei Amerikaner und einen Briten. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal möchten wir das Phänomen des Nobelpreises im Gesamten in den Blick nehmen. Caroline Fetscher und ich, Caroline Fetscher vom Tagesspiegel.
Und Anke Schäfer vom Deutschlandfunk.
Genau, hier stehend, wir beide zusammen. Es gibt ja eine Menge Kritik an der Vergabe der Nobelpreise überhaupt. Wir haben zum Beispiel heute früh hier in Deutschlandfunk Kultur mit Ernst-Peter Fischer gesprochen. Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftspublizist. Und der sagt zu diesem Spektakel in Stockholm, ich bin gespannt, ob Sie, Frau Fetscher, auch schmunzeln müssen.
Warum wir alle auf den Nobelpreis starren, ist ja nicht, weil die besonderen Leute auszeichnen, sondern weil das ein König ist, der den Preis vergibt. Der König ist das entscheidende Signum. Haben Sie schon mal ein Märchen gehört, das mit dem Satz anfängt, ein Bundespräsident geht mit seiner Tochter in den Wald? Nein, es ist immer ein König. Wir Menschen starren auf den König und ein König überreicht den Preis. Und kurz vor Weihnachten, da wird ein Weihespiel inszeniert. Das ist der Nobelpreis.
Ist das nicht schön gesagt, ein Weihespiel vor Weihnachten?
Ist wunderbar. Wobei ich muss ehrlich gesagt, vielleicht gehöre ich auch einer anderen Milieu oder Gruppe an, ich muss immer dran denken, dass Nobel sein Geld verdient hat mit dem Schießpulver und dann dachte, er will was Gutes machen. Das finde ich sozusagen das Märchen, das friedenspolitische Märchen, was dahinter steckt. Ja. Das Dynamit, genau, nicht das Schuld. Ja.
Damit hat er sein Geld verdient und hat gesagt, er möchte was zurückgeben.
Und das investiert und aus den Zinsen wird dieser Preis finanziert. Und das finde ich an sich ist irgendwie ein sehr anrührendes Friedensmärchen.
Gut, ja. Sie würden also dem Herrn Fischer nicht zustimmen, insofern, dass er sagt, das ist eigentlich, ja, wir wollen eben gerne einen König sehen, der Preise vergibt.
Ich würde mal wetten, dass die meisten Leute nicht mal wissen, wie der König aussieht.
Ja. Es gibt natürlich
also
andere.
In Schweden anders.
Ja. Da ist es anders. Ja. Jörg Hacker zum Beispiel, Präsident der Leopoldina in Halle, der hat gesagt, eine wissenschaftliche Welt ohne Nobelpreisträger ist überhaupt nicht denkbar.
Mhm. Ja, das ist natürlich so das Elitenparadigma, was man dabei hat, das in irgendeiner Weise messbar sein muss. Wo ist das höchste Ziel, also das Telos, wo das ganze, unsere ganze Forschung hat ein fiktives Ziel oder ein abstraktes. Wir wollen das optimale, maximale, beste herausfinden. State of the art. Ja? Und wer das findet, der ist unsere Latte. Oder der ist unser Maßstab. Ja? Das ist die eine Seite davon, die auch einleuchtet, weil sie in gewisser Weise produktiv ist und auch ja, eben gesellschaftlich sinnvoll, wie zum Beispiel jetzt dieser Medizin-Nobelpreis, dessen Preisträger Forschung machen, die dazu beiträgt, dass womöglich viele tausend oder noch mehr Menschen gesünder oder gesund werden.
Wie das genau vonstatten geht, werden wir uns gleich erklären.
Und die andere Seite davon ist eben dieses Konkurrenzprinzip und dieses Übertreffen und Wettbewerb.
Wettbewerb ja. erzeugen, wer kriegt ihn jetzt, diesen Nobelpreis? Aber dennoch könnte man natürlich auch sagen, die Kategorien, in denen der Nobelpreis vergeben wird, die müssten sich auf jeden Fall mal ändern. Zum Beispiel müsste für Klimaforschung ein Nobelpreis vergeben werden oder für Elektrotechnik oder für Evolutionsbiologie. Also einfach
Kann man
Bereiche,
in der Physik unterbringen teilweise.
Okay, aber zum Beispiel Klimaforschung, das wäre ja natürlich ein Bereich, den Herr Nobel da im späten 19. Jahrhundert wahrscheinlich einfach so, wie wir heute, noch nicht auf dem Schirm hatten.
Das hatte er nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass man den unterbringen könnte bei Physik, fast immer, weil viele oder die meisten Klimaphänomene ja physikalisch sind und die Klimaforscher, die ich kenne, in der Regel auch Physiker, Meteorologen.
Also denken Sie, es kann alles so bleiben, wie es ist?
Ja, man kann das erweitern, man kann da erweiterte Deutungen vornehmen. Und
also andere
das
Kritik
Feld
ist ja, zum Beispiel auch die, dass Teams so schwer ausgezeichnet werden können, weil es eben diese Regel gibt, es müssen drei oder dürfen nicht mehr als drei Nobelpreisträger in einer Kategorie sein.
Ja, dann sind da fünf andere dabei, die mindestens so viel geleistet haben.
Richtig.
Und dann rausfallen. Ja, genau. Das ist eben dieses Dilemma im Elitenparadigma, dass man dann sagt, man hat hier die Besten oder den Besten. Das ist dann wie bei der Olympiade, da gibt es das Treppchen mit drei Stufen. Und einer steht oben. Und das ist in der Tat ein fragwürdiges Modell, weil es halt auch hierarchisch auf eine Weise funktioniert in einer Welt, die auf Vernetzung aufbaut. Mhm. Ja? Also heute ist ja auch keine Forschung isoliert von der anderen
Richtig,
wirksam.
Interdisziplinär
Man braucht ja immer,
wird geforscht.
Genau.
Ja, ja. Und ein Nobelpreis für das Lebenswerk?
Ja, schwierige Sache. Im Grunde ist der Friedensnobelpreis ja nichts anderes und teilweise auch der Literaturnobelpreis. Denken wir mal dran, dass Churchill ihn bekommen hat, den Literaturnobelpreis für seine Geschichte des Zweiten Weltkriegs und des 20. Jahrhunderts, glaube ich. Er kann übrigens grandios schreiben, war aber auch ja durchaus ein Rassist. Aber ohne ihn wäre wahrscheinlich der Zweite Weltkrieg nicht so, hätte nicht die Nazis nicht besiegt werden können. Und das ist so eine Art Preis fürs Lebenswerk. Das ist manchmal, finde ich, beim Literaturpreis, Nobelpreis so.
Also ich
manchmal
verstehe.
Auch beim Friedensnobelpreis.
Okay. Ja. Dass Sie mehr oder weniger ein Fan der Zeremonie sind und des Nobelpreises
nein, nein,
als
ich beobachte
Ganzes.
Das nur.
Okay. Also und heute ist der Nobelpreis für Medizin vergeben worden. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel bleibt hier im Studio und gleich kommt unser Wissenschaftsjournalist Michael Lage dazu, allerdings per Leitung dann aus Köln. Der Nobelpreis für Medizin ist vergeben worden an William Kalin aus den USA, Peter Radcliffe aus Großbritannien und Greg Semenza aus den USA für ihre Entdeckung molekularer Mechanismen, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen. Das ist heute also in Stockholm mitgeteilt worden. Uns zugeschaltet aus Köln der Deutschlandfunk Kultur Wissenschaftsjournalist Michael Lange. Herr Lange, hatten Sie diese drei auf dem Schirm, als Sie an den Medizin-Nobelpreis für dieses Jahr gedacht haben?
Nein, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich habe mir 20 Namen aufgeschrieben, aber da waren sie tatsächlich nicht dabei. Wenn man jetzt rückblickend schaut, dann gehörten sie schon zum erweiterten Kreis, weil diese drei Wissenschaftler wirklich an Spitzenuniversitäten geforscht haben und einen sehr grundlegenden Mechanismus des Lebens erforscht haben. Jedes Tier, jeder Mensch, da muss jede Zelle genau wissen, wie viel Sauerstoff zur Verfügung steht. Ohne Sauerstoff funktioniert tierisches Leben überhaupt nicht. Und das ist sozusagen eine Grundeigenschaft der Biologie und damit der Medizin. Und wenn da was falsch läuft in dieser Sauerstofforganisation, dann können schwere Krankheiten entstehen. Naheliegend zum Beispiel Anämie, Blutarmut, das ist eine Folge, aber auch Nierenkrankheiten. Auch beim Krebs läuft diese Sauerstoffsteuerung oft falsch. Der Krebs, der täuscht vor, dass er zu wenig Sauerstoff hat und der Körper gibt ihm noch mehr Sauerstoff und so funktioniert dann das Krebswachstum, was natürlich nicht stattfinden soll. Also da läuft etwas falsch in diesem Sauerstoffkontrollsystem und dieses System ist durchaus kompliziert und das haben die Wissenschaftler teilweise schon in den 90er Jahren, aber dann auch noch danach erforscht und haben herausgefunden, wie das im Einzelnen als kompliziertes Netzwerk funktioniert.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, hat man rausgefunden, wie das funktioniert, also sozusagen den Mechanismus, aber wie man in diese Regulierung eingreifen kann, um dann tatsächlich heilend zu wirken, also wie man da zum Beispiel Fehlsteuerungen rückgängig machen kann, das wäre dann der nächste Schritt erst.
Das wäre der nächste Schritt, aber das Nobelkomitee geht eigentlich immer so vor. Was ist die grundlegende Entdeckung? Der Schritt, wenn man das System kennt, wie man dann eingreift, ist dann zumindest intellektuell natürlich der einfachere, wenn man das System einmal kennt. Und deshalb werden sehr häufig Grundlagenforscher ausgezeichnet. Und das war in diesem Fall auch wieder so. Dann nachher zeigt sich dann erst in Tierversuchen und mit viel Versuch und Irrtum und natürlich auch in klinischen Studien am Menschen, wie man in dieses System eingreifen kann. Das hatten wir ja bei der Immuntherapie gegen Krebs, die letztes Jahr ausgezeichnet wurde auch. Die erste Idee ist schwierig und das ist die intellektuelle Leistung. Die möchte man honorieren und das ist eben Grundlagenforschung. Und das Praktische, so hofft man dann und oft klappt es, leider nicht immer. Das kommt dann sozusagen fast von selbst oder sagen wir mal durch sehr viel Fleißarbeit.
Jetzt habe ich vielleicht einen Moment nicht genau zugehört. Haben die drei zusammengearbeitet oder nicht? Haben Sie es schon gesagt?
Es waren also drei unterschiedliche Forschergruppen, wobei zwei, Peter Radcliffe in England und Greg Semenza in den USA, an einem ähnlichen System gearbeitet haben. Sie hatten beide zum Beispiel mit dem EPO-Gen zu tun. Mhm. EPO kennt man ja vielleicht als Dopingstoff aus dem Sport. Also das ist ein Stoff, der tatsächlich den Sauerstoffgehalt im Blut kontrolliert. Und da haben die beiden dran gearbeitet. Unabhängig davon hat William Kalin in den USA gearbeitet.
Mhm. Wir haben vorhin, Caroline Fetscher und ich, so über den Nimbus des Nobelpreises an sich gesprochen. Was haben Sie denn für einen Eindruck? Werden diese Namen in unserem Gedächtnis haften bleiben? Werden wir nächstes Jahr noch wissen, wer diese drei sind und wie sie genau heißen?
Ich glaube eher nicht. Aber natürlich, die Fachwelt wird wissen, es ist diese Regulation des Sauerstoffs, die da ausgezeichnet wurde. Und vielleicht ist das auch eine Tendenz in den letzten Jahren, dass man immer so Gruppen und Fachrichtungen ehrt. Man ist zwar noch nicht so weit, wie Sie eben richtig gesagt haben, dass man Teams auszeichnet, aber man nimmt drei führende Köpfe einer Forschungsrichtung. Und dann weiß man schon, letztes Jahr war das Immunsystem dran, da muss doch dieses Jahr was anderes dran. Ich habe mal aufs Nervensystem getippt, war es nicht, sondern jetzt ist es eben das Sauerstoffversorgungssystem. Und das geht also eher in die Richtung, ja, man sucht sich aus, welche Forschung ist medizinisch bedeutsam, was zeichnen wir aus. Und die Namen sind dann vielleicht heute schon zweitrangig. Also da sind ganz selten Stars der Wissenschaft dabei. Bekannter als Namen sind ja oft die umstrittenen Forscher. Und die bekommen oft keinen Nobelpreis, sondern eher wirklich die, die im Hintergrund wichtige Arbeit geleistet haben. Und dann passiert es eben, wenn die nachher nicht so häufig auftauchen in den Medien, dann hat man sie ein Jahr später schon wieder vergessen.
Bis aber auf Watson und Crick vielleicht.
Genau.
Dann kommt das Nervensystem vielleicht nächstes Jahr dran.
Das kommt sicher bald mal wieder dran. Es war ja auch schon öfter dran, aber das Nervensystem ist natürlich sehr wichtig. Und da gibt es eben auch neue Entdeckungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und da gibt es wirklich ein ganze Dutzende Wissenschaftler, wo ich sagen würde, ja, durchaus verdient. Interessant ist natürlich, dass da gerade auch in der Medizin, aber noch mehr in Chemie und Physik wenig Frauen dabei sind. Es ist auch diesmal wieder 3 Männer aus den bekannten Elite-Universitäten der USA und England. Das war schon sehr häufig in den letzten Jahren der Fall. Also da ist sicherlich noch einiges auch an Modernisierung notwendig. Vielleicht einfach, indem man die Komitees verändert, indem da einige Leute reinkommen, die mehr einen Blick von außen haben und nicht so intern die Preise vergibt.
Michael Lange aus Köln, vielen Dank für diese Einschätzungen.
Gerne.
Und Caroline Fetscher bleibt hier im Studio. Und wir gucken nochmal zurück auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Katar, in Doha. Das war eine fantastische WM oder war es eine Katastrophe? Wir hören erstmal, was unser Kommentator Volker Hirt gesagt hat.
Nein, diese Weltmeisterschaften waren nicht katastrophal. So verlockend es auch ist, ein gelungenes Wortspiel als Beschreibung eines Zustandes in Stein zu meißeln. Der Sieg des Katarers Barshim im Hochsprung wirkte wie eine Initialzündung. An den Schlusstagen war das Stadion jeweils voll, das Publikum geradezu enthusiastisch. Den Besuchern musste Leichtathletik offenbar erst gelehrt werden. Und sie haben verstanden.
Sie haben verstanden, aber an anderer Stelle wird in diesem Kommentar auch von dem Ökoverbrechen gesprochen, weil ja natürlich die Stadien klimatisiert wurden, obwohl sie oben offen waren. Frau Fetscher, Sie als Greenpeace-Aktivistin, wie haben Sie auf diese Weltmeisterschaft geguckt?
Ich bin schon sehr lange da entfernt und bin doch auch etwas kritisch. Ja, das hat auch Malaika Mihambo, die deutsche Goldmedaillengewinnerin im Weitsprung gesagt.
7,30 Meter, ein Wahnsinn, wunderbarer Sprung.
Das ist unglaublich, dass der Mensch so fliegen kann. Ja. Sie hat sich ja auch beklagt darüber, dass dieses Stadion eben auf 26 Grad runtergekühlt wird, wenn draußen, also nicht über 40 Grad herrschen. Es kommt einem vollkommen wahnsinnig vor. Andererseits passiert das in den Golfstaaten ja offensichtlich ununterbrochen. Es gibt ja sogar Skipisten, die da angelegt werden, wo man das ganze Jahr über in irgendwelchen innen Hangar großen Räumen innen Skifahren kann. Und klar, also ist klimapolitisch gesehen ein Signal des völligen Irrsinns.
Gut, aber gleichzeitig, unser Kommentator Volker Hirt hat eben gesagt, es hat langsam begonnen, dann aber kam das Publikum auch, dann eben gab es diese Höchstleistungen zu sehen und am Ende ist doch ein Funken übergesprungen.
Ja, der Funke, wofür und warum? Also ist für den Sport, für die Höchstleistungen, für die Schönheit, für die Ästhetik der Athleten oder für die Leistung in der Wüste sowas überhaupt herstellen zu können. Also so ganz begreife ich nicht, wo der Funke hin soll oder was der dann entzünden soll. Gut, das war jetzt die Faszination der Zuschauer, was Ihr Kollege da vermutlich meinte.
Ja, nicht? Was er beobachtet hat, dass es eben dann doch zu dieser Faszination kam, was am Anfang nicht so war, weil ja kaum jemand zugeschaut hat am Anfang. Aber ich bin eigentlich komplett einer Meinung mit Ihnen, dass ich mich frage, wozu das alles und wozu in der Wüste, wenn Athleten da sehr leiden
Marathon
unter der
laufen
Hitze.
Müssen.
Ja. Genau. Ja. Gut, aber vielleicht brauchen wir die Spektakel halt doch, weil sie auf eine gewisse Weise dazugehören.
Und wir haben irgendwie die ähnliche Grundfrage wie bei der Nobelpreisgeschichte. Immer höher, größer, besser, am besten das Treppchen, das Siegertreppchen, die Hierarchie. Auf irgendeine Weise sind wir da hier in der Marktlogik des Wettbewerbs. Auch in dem Sport. Und wenn man sich den Sport, die kritische Berichterstattung anschaut, ich bin jetzt kein Sportfan in dem ausgewiesenen Sinne, aber wenn man die kritische Berichterstattung sieht und man hat immer wieder diese Doping-Geschichten, die auch in Katar, die großen Bestechungsgeschichten, die dahinter stecken, dann fragt man sich, was ist das eigentlich für ein Spektakel geworden? Also die Olympischen Spiele, wo sie entstanden sind in Griechenland vor 3000 Jahren, ich glaube, oder so noch mehr, hatten natürlich einen völlig anderen kultischen Aspekt und Rahmen als das, was da heute gemacht wird und was komplett in das kapitalistische, ja, in diese kapitalistische Marktlogik eingefügt ist.
Aber meinen Sie nicht, dass so ein Rest von Kultischem tatsächlich noch drin ist?
Das ist sicherlich da, wobei es auch immer eine gewisse Komik hat, dass Leute auf dem Sofa sitzen und Bier trinken und sich Leute anschauen, die wahnsinnige Anstrengungen physischer Art vollbringen. Aber in dem Stadion selbst und in dieser, wenn die Massen zuschauen, und da auf dem Tarmac, im Stadion selber sozusagen der Wettbewerb stattfindet, da hat natürlich das atmosphärisch eine Erinnerung an diese alten, uralten Veranstaltungen. Und auch das, was mir am meisten einleuchtet, ist es eine Ersatzhandlung für die ehemals physische Gewalt. Das heißt sozusagen, der Krieg findet jetzt nicht mehr zwischen zwei Armeen statt, wenn er in den Sport ausgelagert werden kann, sondern zwischen zwei Parteien, zwei Nationen, zwei Nationalmannschaften, Teams und so weiter. Ja, also dieser Sublimationsaspekt, der ist offensichtlich wichtig.
Ich muss ehrlich sagen, ich war heute früh nicht besonders gut gelaunt, als ich gehört habe im Radio, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Frau Fetscher, dass das Klimapaket jetzt doch nochmal abgespeckt werden soll. So wurde es ja vermeldet. Im Spiegel stünde, man hätte da die geeigneten Unterlagen, um zu sehen, dass das Klimapaket, das die Bundesregierung jetzt am Mittwoch verabschieden will, dann doch nicht so verabschiedet werden soll, wie es mal ausgemacht war. Wie haben Sie reagiert auf die Nachricht?
Ich bin so ein bisschen gegen Alarmismus immunisiert. Da schon so oft so vieles katastrophal war und keinen Tag länger so zu ertragen und so weiter. Erstmal denke ich, so ein Klimaschutzgesetz, um das es ja jetzt geht, ist kein Monolith, das ist nicht aus Granit, das ist nicht die Kraba in Mekka, das steht da nicht sozusagen wie ein Klotz in der Landschaft und ist unveränderbar, sondern das gibt jetzt erstmal den Rahmen, innerhalb dessen dann immer noch ununterbrochen Anpassungen vorgenommen werden und Entwicklungen möglich sind.
Gut, aber der Spiegel hatte zum Beispiel geschrieben, anders als ursprünglich vorgesehen, solle für das Jahr 2040 kein nationales Ziel zur CO2-Einsparung mehr definiert werden und auch die Kontrollmechanismen für die Einhaltung der Klimaziele seien abgeschwächt worden. Also, und das solle jetzt. Jetzt lassen Sie uns kurz Theo Gerst zu Wort kommen lassen, der in der Leitung ist und der in der Bundespressekonferenz war und sich angehört hat, wie die Regierung jetzt auf diesen Artikel reagiert hat, Herr Gers. Ist es so, dass die Regierung gesagt hat, ja, was im Spiegel stand, stimmt?
Nee, so war es wirklich nicht, Frau Schäfer. Es war ganz anders. Es war genau andersherum. Es war so, dass die Sprecher vor allem der Ministerien, vor allem des Bundesumweltministeriums, ich sag mal, fast schon wohl präpariert waren und diese Kritik, die da heute Morgen durch die Medien ging, regelrecht zerpflückt haben, Punkt für Punkt. Das klang ja heute Morgen auch alles sehr dramatisch. Sie haben ja zwei Beispiele genannt. 2050 das Klimaziel Neutralität zu erreichen, das werde abgeschwächt, indem man jetzt das nur noch verfolge, dieses Ziel, statt hineinzuschreiben, man wolle es auch erreichen. Oder 2040, das Ziel sei ganz gekippt worden, tauche gar nicht mehr auf und. Keine Sanktionen mehr, wenn bis 2030 zu wenig passiert etc. Das klang ja wirklich alles sehr dramatisch. Aber wie gesagt, der Sprecher des Umweltministeriums hat die Kritik regelrecht zerpflückt. Sein zentraler Satz lautete, der Kern dieses Gesetzes, die jahresscharfen Klimaziele, die jeder Sektor, also wir reden hier über den Verkehr, wir reden über die Landwirtschaft und wir reden über den Gebäudesektor, diese jahresscharfen Klimaziele von 2020 bis 2030 stehen weiter drin und sie würden dazu führen, dass niemand sich aus der Verantwortung stehlen kann beim Klimaschutz. Also so ein bisschen klang das, was soll die ganze Aufregung, können wir gar nicht verstehen.
Aha, verstehe. Ich weiß nicht ganz genau.
Ja, woher kam denn dann die Aufregung? Also können Sie das verstehen?
Naja, die Umweltverbände trommeln ja seit langem gegen die Klimaschutzpläne der Regierung, weil sie generell sagen, das reicht alles nicht, um die Riesengefahr, die diese Klimakrise für uns alle bedeutet, noch mit deutschen Beiträgen wirksam eingrenzen zu können. Ja,
das wissen wir.
Das wissen wir alle. So, dann kommt natürlich heute dazu die Klimaproteste, gerade hier in Berlin, aber ich glaube auch in anderen Städten, von den, Extinction Rebellion Leuten, die also hier den großen Stern, den zentralen Kreisel im Tiergarten, eine große, wichtige Verkehrskreuzung hier in Berlin blockiert haben für den ganzen Vormittag über. Das passt natürlich alles zusammen. Und da ist die Aufregung bei den Umweltverbänden nach wie vor groß, dass sie sagen, das alles reicht nicht und die Regierung springt zu kurz. Und die Regierung verweist aber darauf, wir haben unsere Ziele für 2030 erstmal fixiert. Was danach passiert, müssen wir dann sowieso sehen. Und ob dann das Ziel 2040 erreicht wird oder ob wir das dann 2041 erreichen, ist im Moment nicht so wichtig. Im Moment zählt 2030.
Ja. Und es steht aber komisch. Weiterhin alles da drin, eben in diesem Klimapaket, wie es auch verabredet war. Und das ist das, was am Mittwoch verabschiedet wird.
So steht es da drin und es werden auch manche Punkte, die die Umweltverbände kritisieren, gerade gerückt. Ich sag mal, wenn es zum Beispiel heißt von Seiten der Umweltverbände als ein Kritikpunkt jetzt, dass es keine Sanktionsmöglichkeiten gibt für den Fall, dass ein Sektor seine Klimaziele nicht erreicht. Da ist ja immer der Verkehr vor allem der böse Bube, der dann schnell genannt wird nach dem Motto, da kommt zu wenig in Sachen Klimaschutz, dass dann eben keine Sanktionen, wie das im Februar angekündigt war, vorgesehen sind im Moment im Gesetzentwurf. Im Gegenteil, dass dann vielmehr die Möglichkeit geschaffen werden soll, dass man dann CO2-Einsparmengen hin und her schieben kann. Zum Beispiel, wenn der Gebäudesektor besser ist, dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, bei den Gebäudesanierungen sind wir gut vorangekommen, da wird CO2 eingespart, mehr als wir gedacht haben in einem bestimmten Zeitraum, dann können wir davon etwas dem Verkehr zurechnen, damit der ein bisschen Luft verschafft bekommt. Mhm. So ein Hin- und Herschieben von Klimazielen, das will man sich in der Regierung unbedingt als Flexibilitätsinstrument erhalten und dagegen ist im Prinzip auch erstmal nichts einzuwenden.
Ja,
wenn, wenn das Oberziel 2030, wollen wir da und da hinkommen, wenn dieses Ziel nicht in Frage gestellt wird und das wird es nicht.
Caroline Fetscher vom Tagesspiegel hier zu Gast in dieser Stunde. Und während die Musik läuft, sagen Sie, das kann eigentlich nicht so stehen bleiben, was wir eben gesagt haben. Es müsse nämlich noch gesagt werden, dass das Klimapaket gar nicht so schlecht ist wie sein Ruf.
Also ich habe mich von Beginn an gewundert. Über 50 Milliarden sollen investiert werden. Unglaublich viele Einzelmaßnahmen, die sich ja auch addieren zu etwas Größerem, sind da zumindest beschlossen angedacht oder als Ziel aufgeschrieben worden. Da kann man jetzt erstmal sagen, okay, ein guter erster Schritt. Es muss noch zweiter, dritter, vierter, meinetwegen 50. Schritt geben. Aber es ist diese Meckerei und Nörgelei mir ein bisschen auf die Nerven gegangen.
Gut, aber wenn es jetzt abgeschwächt worden wäre, dann hätte man schon ein bisschen enttäuscht sein können.
Sicherlich, ja, aber auch dann kann man ja fordern, also nichts ist doch jetzt fortgeschrieben, festgeschrieben, es wird alles fortgeschrieben und hier geht es um Ziele 2040. Wie viele Regierungen wird es bis dahin geben? Regiert Rot-Rot-Grün? Wird es technologische Innovationen geben? Also Sprünge in der Forschung, wo man neue Technologien etwa für Speichertechniken, für Solarenergie entwickelt und so weiter. Mhm. Das hatte ja auch Ihr Kollege gerade eben schon erwähnt, dass dann eben tatsächlich unvoraussehbare Entwicklungen stattfinden können in der Wärmedämmung der Gebäude, im Verkehrstechnischen und so weiter.
Danke, dass Sie diese Stunde hier im Studio mit mir verbracht haben.
Sehr gerne.